bevor ich heute Vormittag über beängstigende und gefährliche Ereignisse spreche, die der Herr Jesus selber vorausgesagt hat, möchte ich doch als Beweis dafür, dass ich nicht Angst machen möchte, ein Liedervers vorausschicken. Man sagt mir wohl, Gefahren sind am Wege, den du gehst. Doch sie sehen nicht, Herr Jesus, dass du selber mit mir gehst. Ja, wenn Jesus mich geleitet, kann mir nichts zum Schaden sein. Aber nie würde ich mich wagen durch die weite Welt allein. Und jetzt habe ich auch noch menschlich ausgedrückt 2 Predigten mitgebracht. Eine kurze Predigt und eine längere. Aber zwischen den beiden sind schon göttliche Zusammenhänge, von denen ich doch hoffe, dass es mit Gottes Gnade gelingt, sie deutlich herauszustellen. Ermuntert hat mich auch das Wort vom Petrusbrief, dass der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Es gibt einen Löwen von Juda, Gott sei Dank. Und es gibt einen brüllenden Löwe, der schleicht umher und der hat eine interessante, gute Beobachtungsgabe. Er weiß, wenn ein Tierlein ohne Schutz ist. Und dann geht er drauf los. Aber wie heißt es? Wenn Jesus mich geleitet, kann mir nichts zum Schaden sein. Jetzt ein kurzer Bibeltext zu der sogenannten ersten Predigt. Da lesen wir in Matthäus 23, den Vers 34 und 35. Mehr aufs Alte Testament bezogen, aber auch da kündigt der treue Herr Jesus Gefahren und Schwierigkeiten an. Da sagt der Herr, darum, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut Zecharias, des Sohnes Berechias, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Bei den vorausgesagten gefährlichen, beängstigenden Ereignissen bin ich so dankbar, dass der Herr Jesus seine Sichtweise und die Ereignisdarlegung dazu gibt. Und es ist schon nicht so einfach für uns hinzunehmen, dass von den Menschen, die Jesus zu seinem auserwählten Volk, zu seiner Gemeinde schickt, diejenigen, die er so lieb hat, die er informieren möchte, denen er sich mitteilen möchte, denen er seine Hilfe anbietet, dass die so reagieren und, wie ich da gelesen habe, zum Glück einige, ich betone noch einmal, das bezieht sich auf Leute, die von Gott gesandt werden. Nicht auf Menschen, die von Konfessionen eingesetzt wurden. Nicht von Menschen, die sich einbilden, von Gott gesandt zu sein und sich selber in Aktion setzen. Es gibt Menschen, die sind wirklich von Jesus beauftragt, zu der Gemeinde, zu dir und zu mir zu kommen und zu uns zu kommen. Ich sende euch. Und die Leute, die wirklich einen göttlichen Auftrag haben, in einer Welt, wo es einen brüllenden Löwen gibt, der umherschleicht und nicht nur seinen Hunger stillen möchte, sondern verschlingen möchte. Ich weiß nicht, ob du schon einmal erlebt hast, ob du das schon einmal hautnah erlebt hast, dass ein Mensch, vielleicht ein wertvoller Mensch für dich, regelrecht vom Bösen verschlungen worden ist. Ist nicht schön mit anzusehen. Aber ich habe ja gesagt, ich will zunächst einmal über solche Dinge sprechen, die Jesus selber angekündigt hat. Und jetzt gehen fromme Leute her, zu denen Gott reden möchte. Menschen, mit denen Gott etwas vorhat, wie damals das Volk Israel oder die sogenannte weltweite Christenheit, dass die dann hergehen und sich so vergreifen an den Boten Gottes. Ich könnte sehr lange darüber sprechen, will mich aber kurz fassen über diese erste Predigt. Ihr werdet einige von denen, die ich zu euch schicke, nicht alle, Gott sei Dank. Also ich will nicht Angst machen. Aber die Leute, die von Jesus geschickt und beauftragt werden, die sollen wissen, es ist kein Spaziergang. Wenn ich einen Auftrag von Jesus habe, dann hat der Teufel eine ganz große Wut auf mich. Und der Teufel, der hat weniger gegen Putin etwas und gegen Assad etwas und wie sie alle heißen, aber gegen die Boten Gottes. Auf dieser Erde findet ein ungeheurer Kampf statt, Einflusskampf. Der Himmel bemüht sich so sehr um dich und mich, um jeden einzelnen Menschen. Aber der Satan sucht auch, wen er verschlingen kann, wo die Möglichkeit dazu hat. Und jetzt ist das für mich geradezu erschütternd, dass Leute, denen Gott helfen möchte, sie heilen möchte, von Sorgen befreien möchte, ihnen eine sichere Zukunft schenken möchte, dass die Leute hergehen und Boten, die wirklich von Jesus gesandt sind, töten. Es bitte erschreckt über meinen Vergleich. Ich weiß, es ist ein bisschen ungehörig, aber ich sage es trotzdem, weil ich innerlich Freiheit dazu habe. Getötet werden, einen Kopfschuss bekommen oder einen Genickschuss bekommen oder eine Kugel ins Herz. Ist schrecklich furchtbar, aber gewiss nicht so schlimm, als wenn man auf die Folterbank gelegt wird und Stunden qualvolle Schmerzen erleiden muss. Man sollte über so etwas ja gar nicht reden, aber leider geschieht das alles heute in der technisch fortgeschrittenen Welt, dass man in ganz brutaler Weise Menschen erpresst, zu Bekenntnissen erpresst und den Andersdenkenden in rücksichtsloser, gefühlsloser Weise hinmordet. Also töten ist eine ganz schlimme Sache. Geißeln ist eine ganz schlimme Sache. Verfolgen, das haben wir schon. Es gibt Menschen, die werden verfolgt um ihrer politischen Einstellung oder auch um ihres Glaubens willen. Aber ich betone noch einmal, nicht, dass sich jemand jetzt bei diesen Ausführungen heute Vormittag vom Teufel einsuggerieren lässt. Du bist so einer, der getötet werden muss. Du bist so einer, den Gott geißeln lässt. Es steht einige. Und es sind die Leute, die Jesus sendet, beruft. Ich will noch den Gedanken und den Zusammenhang hinzufügen. Könnte das sein, dass die Leute, die von Jesus gesendet werden, genau um ihre Aufgabe, um die große und wichtige Bedeutung der Endzeit, um den Kampf wissen, den der Himmel und die Hölle führt, über jedem einzelnen Menschen, denn Gott will ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und ewig lebe. So ein Auftrag, so eine Sendung von Jesus kommend, ist, wie ich gesagt habe, kein Spaziergang. Und die Leute, die diesen Auftrag bekommen von Jesus, denen wird er nicht aufgezwungen. Die haben ihre Bereitschaft dazu erklärt. Das sind Menschen, die sagen, sende mich, Herr, ich bin bereit. Und was das für Konsequenzen und Folgen für mich hat, will ich auf mich nehmen. Zitiere immer wieder gern die drei Freunde Daniels. Die hatten diese Konsequenz. Unser Gott kann uns erretten vor deinem Hochschmelzofen, vor Folter, vor Hitze, vor Kreuzigung, vor Geiselung. Das trauen wir Gott zu. Das trauen wir Jesus zu. Denn er hat uns ja gesendet. Es sind Leute, die innere Bereitschaft mit dazu bringen. Nicht jedes junge, kleine, ängstliche Gotteskind muss Angst haben. Mann, ja, was kommt da auf mich zu? Ich wage mich im Anbetracht der momentanen Situation zu fragen, Wegner Heinrich, ist es dein Wunsch, hierher zu kommen, in diese Gemeinde? Oder ist es dein Wille? Ist es dein Wille? Dann bist du mit da. Dann geht's gar nicht mehr um den Heinrich Wegner. Und wenn er einen Doktortitel hätte. Und wenn er noch so viel Anerkennungsschriften hätte. Dann geht's um den, der gesendet hat. Und es geht um Jesus heute Vormittag. Und er will uns mitteilen, dass Schwierigkeiten auf die Gemeinde Jesu zukommen. Aber fürchte dich nicht vor dem, was du zu leiden haben wirst. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was ich bei Jesus so bewundere, er macht keine Schönfärberei, keine Harmlosigkeit, keine harmlose Allerweltsrettungsevangelium, sondern der weist ganz deutlich auf die Gefahren, auf den ungeheuren Kampf der Endzeit hin. Und, liebe Geschwister, macht nicht Angst. Eine kleine Illustration. Da war eine junge Frau, die hatte sich durchgerungen, Herr Jesus, ich bin bereit, deine Botin zu sein. Schicke mich hin, wo du möchtest. Es ergab sich, dass gerade in dieser Situation, in diesem ihrem inneren Drang und Wunsch, eine Türe aufging nach Afrika. Eine Missionsstelle sollte besetzt werden. Und dann hat sie sich schnell beworben, im Eifer, jawohl, das mache ich, ohne zu wissen, was sie für eine Aufgabe übernimmt. Sie war nur so ein Jahr, ein halbes Jahr dort, dann hat sie gemerkt und festgestellt, ist das so ganz gut, wenn eine junge Frau ohne Mann, ohne ein Haupt, ohne einen gewissen von Gott verordneten Schutz in so einen Kampf da einsteigt. Das will Jesus alles damit sagen. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Den könnten wir nie bestehen. Aber mit Jesus, mit meinem Gott, kann ich über die Mauer springen. Jetzt war sie so dankbar, dass da ein Mann gekommen ist aus der alten Heimat, der Studium betriebe, genau, ein Afrika-Studium, Fauna, Tiere, Pflanzen, wollte in sein Studium mit hineinnehmen, damit er eine Kapazität würde in diesem Bereich. Und kam in diese Missionsstation und es ergab sich natürlich so. Und da ist eine gemeinsame Aufgabe zustande gekommen. Und wenn ein Mann, ein junger Mann und ein junges Mädel gemeinsame Aufgaben haben, ich denke doch, das versteht jeder hier, das passt doch. Zuneigung hat stattgefunden. Und warum nicht? Es ist ja auch zweckmäßig. Aber beide noch unerfahren. Noch der Gefahren zu einer schweren Aufgabe nicht ganz bewusst. Und das schätze ich so bei Jesus. Der macht den Auftrag, den er uns gibt, nicht so leicht, nicht so oberflächlich. Aber Angst und Furcht sollte auch keinen Raum dabei haben. Sie haben einen Ausflug gemacht, um die Gegend ein bisschen zu studieren, Sanddünen, Wüstenpflanzen, Feuchtigkeitsbereiche und besonderer Pflanzenwuchs gibt, wie wir hier in unseren Breiten ihn nicht haben. Und da geht der Mann los und interessiert sich da für eine bestimmte Pflanze, aber der Gefahr noch nicht ganz bewusst, geht er auf ein Gebüsch zu. Und dann hört er ein sirrendes Geräusch und schon steht der dreieckige Kopf einer Mamba, weniger bekannte Schlange, aber sehr giftige Schlange, vor ihm. Hinzu kommt, jetzt hat er sich auch noch falsch verhalten. Er hätte ruhig stehen bleiben sollen und ganz langsam rückwärts gehen. Er hat sich hastig rumgedreht und die Flucht angetreten. Verstehe ich sogar. Dem Mose ging es sogar so. Er floh vor der Schwange. Halt, hat Gott gesagt. So läuft das nicht. Wenn du fliehst vor der Schlange, dann hast du schon verloren. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit einer psychologisch-pädagogischen Ausbildung. Was sie alles daherbringt. Ich lebe in dieser Welt. Ich habe mit Riesen zu tun. Ich habe mit Leuten zu tun, die sind befangen in Menschenwissen, in Menschenideen, sogar fromme menschliche Ideen. Halt, hat Gott zu Mose gesagt, nein, nicht fliehe. Greif sie an, pack sie. Was hat ein Bote Gottes zu tun? Zupacken. Was habe ich zu tun, wenn ich von Gott hier bin? Zupacken. Ja, wen soll ich denn schnappen? Das Gute? Nein, das wächst und gedeiht von Gott. Aber Leblosigkeit, Unversöhnlichkeit, keine Vergebungsbereitschaft, wir haben das schon gehört. Wer soll angegriffen werden? Der Zerstörer, der Lügner und Mörder von Anfang an, der soll angegriffen werden. Der Mann dort floh, aber die Schlange, die hat einen Schnapp gemacht und hat ihm in den Fuß gebissen. Jetzt hatten wir das Auto auch noch weit weg zu stehen. Dort ist ja Pflicht in dem Gebiet, dass man Serum bei sich hat. Im Fall man von einer Schlange gebissen wurde. Lob und Dank habe ich das richtige Serum heute Vormittag hier, wenn jemand von der Schlange gebissen wurde, von Hass infiziert ist, von Unversöhnlichkeit infiziert ist, von Lieblosigkeit infiziert ist. oder vom kränkenden Unglauben und Ablehnung der Liebe und Güte Gottes gegenüber. Und das war so schnell. Er hat einen Schrei losgelassen. Und die Missionarin, junge Missionarin, die hat das gehört und eilt ganz, ganz schnell zum Auto und holt das Herium, eilt zu ihm hin. Und dieses Gift, dieses böse Gift, sofort hat der Fuß schon angefangen zu schwellen. Und da geht sie her und haut da die Spitze von dem Gläschen da ab. Und in dem Moment schlägt der Mann, der von der Schlange gebissene, aus und schlägt dir das Serumsfläschchen aus der Hand. Jetzt war keine Hilfe mehr da. Es gibt nur ein einziges Mittel gegen Schlangenbiss. Das ist die eherne Schlange. Das ist das Kreuz von Golgatha. Wenn du in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen Zwänge fühlst, glaub mir, das Evangelium ist immer noch eine Kraft Gottes und Gott ist in der Lage und Gott ist fähig, das Gift von der Schlange unwirksam zu machen. Lob und Dank. Ich wollte die Reise nicht zu euch machen, wenn ich das nicht wüsste. Es ist einer da, der mit mir geht und den ich auch hier vorfinden kann. Aber nie würde ich mich wagen, ohne Jesus, in die weite Welt hinein. Ich habe das deshalb erklärt und gesagt, liebe Geschwister, deshalb hat Jesus denen, der beauftragt hat, gesagt, es ist ein ungeheurer Kampf, den werdet ihr nie alleine bestehen. Aber mit mir. Gerade beim Evangeliumsauftrag hat er gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich hätte ja über den Secharja etwas zu sagen. Aber das gäbe eine ganze Versammlung für sich. Der Name, die Person, die Jesus anführt, in diesem Zusammenhang. Der Kampf zwischen den von Gott beauftragten Boten und der Schlange. Ich hätte über den Namen Berechias etliches zu sagen. Was ich aber unbedingt herausstellen möchte, das waren Leute, die gelebt haben zur Zeit Jesu, mit denen er geredet hat. Ihr habt diesen Zecharias, den Sohn Berechias, gemordet. Ihr seid die Mörder. Der hat schon Mut gehabt, der Jesus. Der hat die Zuhörer, fromme Zuhörer, hat er als Mörder bezeichnet. Aber Geschwister, so ist nur Gott, das findest du nirgends, wenn die Sünde gleich blutrot wäre. Soll sie doch so weiß werden wie der Schnee. Ich weiß nicht genau, wen ich vor mir habe. Ich erdreiste mich viel. Aber ihr müsst fühlen, ich komme nicht zu euch, um Vorwürfe zu machen, sondern um die Liebe Gottes zu verkündigen. Ich weiß nicht, ob eine Mörderin da ist. Oder vom Krieg her noch. Oder ungewollt von einem Unfall. Schuldig geworden, wenn die Sünde gleich blutrot wäre. Ich freue mich, so sagen zu können, niemand muss aus diesem Saal hinausgehen mit einem belasteten Gewissen. Du kannst so frei werden durch Vergebung, wie wenn du nie gesündigt hättest. Diese Botschaft, diese Sendung, die Jesus da veranlasst, ist heilsnotwendig, für die Ewigkeit dringend notwendig. Lass dich doch von der Liebe Gottes packen heute Vormittag und begreife den, der gesagt hat, ich sende zu euch. Aber machen wir es nicht so, wie er das von denen gesagt hat. Ihr werdet falsch reagieren. Ich frage in die Versammlung hinein, ist jemand hier, der gegen Gott Stellung nehmen möchte? Haben wir nicht am Anfang gehört? Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Was passiert dann? Dann wird er euch erhöhen. Aber da muss man noch ein bisschen warten, bis die Zeit dafür da ist. Jetzt will ich aber noch den zweiten Abschnitt lesen, sonst sind wir zu lange beieinander. Also, das war das Alte Testament bis zur Zeit Jesu, wo er zu den Mördern der Boten Gottes gesprochen hat und den Boten erklärt hat, eure Aufgabe ist nicht ein Lottospiel, das ist ein Kampf. Der erfordert den Einsatz eures ganzen Lebens. Und es hat Menschen dort gegeben, die haben ihr Leben eingesetzt. Und ich denke sogar, die waren sogar bereit, und kommen wir um, so kommen wir um. Jetzt lese ich einen zweiten Abschnitt. Ich bin bei den Leuten, die leiden müssen. Leute, bei denen, die um Jesu willen, um seines Auftrages willen, bereit sind, alles aufzunehmen. In Offenbarung Kapitel 6, die Verse 9 bis 11, wieder ein ganz kurzer Abschnitt. Und das liegt mir in besonderer Weise auf dem Herzen. Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Und als das Lamm das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Denen wurde gewaltsam ihr Leben weggenommen. Nicht, weil sie Verbrecher und Anarchisten gewesen sind. Denen wurde ihr Leben einfach abgeschnitten. Die Gelegenheiten, die dieses irdische, vorübergehende Leben gibt für die Ewigkeit, das wurde ihnen weggenommen. Und deshalb waren die ohne, die waren nicht der Leib. Der Leib war zerstört worden. Aber die Seelen derjenigen, Seelengeist, die waren unter dem Altar. Da gab's also Leute, die haben lieber ihr Leben hingegeben, als aufs Wort Gottes zu verzichten. Wie wertvoll ist dir das Wort Gottes? Was ist dir so eine Versammlung wie diese hier, wo es um die Ewigkeit geht? Was ist so eine Versammlung für dich wert? Komm ich hierher, um Fehler bei den anderen zu suchen? Oder komme ich in so eine Versammlung? Das ist die Ewigkeitsspeise. Dein vergossenes Blut, lieber treuer Herr. Ich spreche über Blutvergießen, über Märtyrer, die bereit waren, Blut und Leben herzugeben, weil sie so überzeugt waren von dem, was Jesus anzubieten hat. Ich lese weiter. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Sind die so rachelüstern? Nein, das war nicht ihr Motiv. Die haben um die Verheißung gewusst. Wenn die Zornschalengerichten vorbei sind, wenn Gott der Erde das zurückgegeben hat, was sie seinen Boten angetan haben. Geschwister, ich predige nicht nur einen lieben Gott. Doch, Gott ist die Liebe. Aber Gottes Zorn muss auch offenbar werden über alles gottlose Wesen. Gott ist ein heiliger Gott. Da wird nicht ein Auge oder zwei zudrücken, wenn man seine Leute, die er gesendet hat, so behandelt. Da im Vergleich, wo die Knechte ausgehen, bei der Hochzeit des königlichen Sohnes, da hat man seine Boten getötet und da sandte er seine Heere aus und ließ sie umbringen. Während ich spreche, ist in meinem Herzen ein Kampf für jeden Anwesenden. Jeden von euch betrachte ich als von Gott geschenkt für mir. Wenn ich zu dir reden darf, möchte doch Gottes Gnade es sein. Also, das ist so wichtig. Sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächest nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Jetzt ist das so interessant. Ich lese den Vers und komme dann noch darauf zu sprechen. Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen sollen. Die Züricher und Menge übersetzen, gedulden sollen. Elberfelder übersetzt, noch etwas abwarten sollen. Also noch Geduld haben müssten, nur noch eine kleine Zeit. Bitte bedenken wir, es ist das fünfte Siegel. Sechste Siegel ist das Erdbeben. Ich werde ganz kurz noch einen Ablauf. Also, noch eine kurze Zeit warten müssen, bis alle die Mitknechte, die genauso wie sie getötet wurden, hinzugetan werden. Also, es gibt eine Vollzahl von Heiden, die hinzugefügt werden sollen. Und es gibt auch eine Vollzahl von Märtyrer. Und weil die warten sollen, ist es ein Zusammenschluss. Die werden miteinander gleiche Zeit belohnt. Und was bekommen die Leute, die das Wort Gottes lieber haben als ihr eigenes Leben? Was bekommen diese Leute? Auch das will ich noch, ich hoffe, dass ich noch so viel Zeit habe, das hinzufügen. Ganz kurz jetzt einmal der grobe Ablauf. Wir haben das Heils- und Gemeinde- und Gnadenzeitalter. Das Gnadenzeitalter, das Heilszeitalter wurde von Jesus Christus selber eröffnet in Nazareth. Jetzt ist diese Schrift vor euren Ohren, der hat die Ohren angesprochen, ja, die Augen, manchmal sind die Augen angesprochen. Jetzt ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Jetzt beginnt das Gnadenjahr, das Jahr der Gnade, das Heilszeitalter. Und ihr in Nazareth, weil ihr mich in der Jugend seid, habt arbeiten lassen bei euch. Als Zimmermann, als Mensch war ich unter euch. Weil ihr mich geduldet habt, hat Gott eure Stadt erwählt, dass hier das Heilszeitalter geöffnet wird. Könntet doch etwas heute Vormittag vom Himmel her hineingelegt werden in dieser Versammlung? Könnte doch jetzt etwas entstehen in der Ewigkeit, dessen Folge wir in die Ewigkeit sehen, jetzt noch gar nicht begreifen. Leider hat Nazareth falsch gehandelt. Genauso wie ich von den Beauftragten Gottes vorhin geredet habe. Wo er ihnen erklärt hat, ja, das, was da im heidnischen Sarepta geschehen ist und was an dem Syrer, Naaman geschehen, das kann ich bei euch nicht tun, ihr seht nur den Zimmermannssohn in mir. Ihr begreift nicht, dass die Taube jetzt mit hier ist. Die hat er mitgebracht vom Jordan. Und ein Bote Gottes sollte auch die Taube mitbringen. das Wirken des Heiligen Geistes, ich empfinde, sind Herzen angesprochen. Besonders angesprochen heute Abend. Das ist nicht die Fähigkeit eines heimlichen Wegners. Und seine Schönheit schon gar nicht. Ich scheue mich schon in den Spiegel reinzugucken. Aber es ist die Taube. Sie wirkt an deinem Herzen. Und wie haben die reagiert? Weil er ihnen die Wahrheit gesagt hat. Ihr dürft nicht mehr den Josef-Sohn, den Zimmermannssohn sehen. Gott ist zu euch gekommen. Begreift doch, ihr Nazarener. Gott ist zu euch gekommen. Und weil die sich zurückgesetzt gefühlt haben, was Sarepta betraf, was den Naaman betraf, da sind sie zornig geworden. Du, das wäre mir sehr leid, wenn in einem Herzen, in einem Gedanken, wenn er das Wort Gottes hört, Auflehnung stattfinden würde. Der Rebell da wäre. Der brüllende Löwe aktiv werden möchte. Ach, ihr Lieben, Gott schenke es, dass du ein offenes Herz für die ewige, wunderbare Liebe deines Gottes haben möchtest. Das hat Jesus ihnen dann erklärt. Also erst das Heilszeitalter, Evangeliumszeitalter, Zeitalter des Heiligen Geistes, das trifft alles zu. Aber wenn das Heilszeitalter zu Ende geht, und das ist jetzt zunehmender Fall, weltweite Gebiete verfolgen die Boten Jesu Christi, schaffen sie auf die Seite, und das muss zuerst geschehen. Erst das Heilzeitalter, dann ganz deutliche apokalyptische Zeichen, Hungerreiter und Schwert, Seuchen und Kriege. Wenn das geschieht, liebe Geschwister, und dann das Erdbeben im sechsten Siegel kommt, also vier apokalyptische Reiter, ein Viertel der ganzen Menschheit ist schon betroffen davon. Also nach den vier apokalyptischen Reitern, dem schweren Erdbeben, da geht es um die Märtyrer. Ich bin so dankbar und so froh, dass bevor die Posaunengerichte kommen, bevor die Zornschalengerichte kommen, dass Gott in liebevoller Weise an die Märtyrer denkt. Das wollte ich hinzufügen. Und wenn jetzt das Erdbeben kommt, nicht ein kleines Hohenzollern-Erdbeben oder ein Staufener Erdbeben wegen Untererdbohrungen, sondern das große, großes Erdbeben mit Weltuntergangsstimmung, liebe Geschwister, dann geht das Heilszeitalter zu Ende. Dann beginnt die Ära, wo die letzten Märtyrer noch hinzugefügt werden. Das muss ich noch sagen, das liegt mir so sehr auf dem Herzen. Ja, was haben denn die Leute, die das Wort Gottes lieber hatten als ihr Leben, die bereit waren? Gott zwingt, ich glaube nicht, dass Gott einen dazu zwingt. Die sind alle dazu bereit. Was waren das für Leute, denen das Wort Gottes Liebe war? Und ihr Zeugnis, was für ein Zeugnis? Was hat denn die Leute? Sein Geist gibt Zeugnis unserem Geiste, dass wir Gottes Kinder sind. Die Gewissheit, ich bin ein Gotteskind. Die Gewissheit, ich habe ewiges Leben. Eine ewige Herrlichkeit, die war ihnen wichtiger als ihr irdisches Leben. Was wird ihnen dafür, wenn man sein Leben, sein ganzes Erdenleben oder ein großes Teil seines Erdenlebens hergibt? Was wird ihnen dafür? Da steht geschrieben, man kann es in Offenbarung 20, kann man das nachlesen. Vers 4, Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne. Was geschieht mit den Leuten, die Jesus so gern haben, dass sie ihn bekennen, dass sie sich senden lassen? Und wenn es im kleinen Maßstab ist, und wenn sie auf ihr Leben und auf ihre Erwartungen verzichten, Throne stehen bereit. Und ich sah die Seelenbärer, die enthauptet worden waren, hingemordet waren, um des Wortes Gottes willen. Was gibt ihnen Jesus, wenn man bereit ist, sein Leben für ihn herzugeben? Nicht nur ewiges Leben. Ein Thron wird ihnen gegeben. Ich habe lange nicht begriffen, es ist viel Gebet. Und das Wort Gottes bewegen, im Herzen nicht nötig. Ihnen wurde das Gericht gegeben. Über wen bekommen die das Gericht? Die sie gerichtet haben, hingerichtet haben, die werden einmal von denen gerichtet, die sie hingerichtet haben. Wer soll denn besser solche Täter beurteilen können als die Leidbetroffenen selber? Gott schenke es, liebe Geschwister. Ich hätte da sehr viel noch auf dem Herzen. Ich muss es kürzen. Denn wenn die die Aufgabe bekommen, das Gericht übertragen bekommen, weil sie das viel besser können als nur derjenige, der nur Segensgenießer war, behütet wurde, die Sonderstellung der Märtyrer. Jetzt habe ich aber noch etwas, das muss ich noch loswerden, weil mir das so auf dem Herzen brennt. Es gab Märtyrer, die hatten Jesus so lieb. Die hatten ihren Gott so lieb, dass ihr irdisches Leben, Wohlstand, Bequemlichkeit gerne hergegeben haben. Die haben sich mit Freude geißeln lassen. Denkt an Petrus und Johannes. Wo sie Schläge bekommen haben, haben sie sich gefreut, dass sie um des Herrn willen leiden durften. Und du, wenn du ein kleines Wehwehchen hast, dann muss die ganze Gemeinde gleich beten. Dann wird die ganze Gemeinde mobil gemacht. Bruder, bet für mich. Wie hat der Schwester gesagt? Bruder, Wegner, richt eine Gebetskette auf. Meine Schwiegermutter kommt zu uns in die Wohnung. Da habe ich gesagt, ja, ich will gerne Gebetskette aufrichten, dass Gottes Wille geschieht. Und die Schwiegermama zu dir kommt und Gott die Schwiegermama benutzt, um dich zu polieren und glanzreif für die Ewigkeit zu schleifen. Hast du solche Schleifsteine, Poliersteine, die an dir arbeiten? Und jetzt ging es aber noch sehr darum, es gibt also Leute im Alten Testament, die hat Jesus zusammengefasst. Und im Neuen Testament sind auch schon welche dort und die letzten werden noch hinzugefügt. Jetzt gibt's aber Märtyrer, gut Herr Horchen, jetzt gibt's aber Märtyrer ohne Todesfolge. Ein ganz kleiner Vergleich. Ich habe in einem Hausquartier gehabt, weil ich da 14 Tage Evangelisation im Ort gehabt habe. Und ich habe die Schwester nur brieflich gekannt. Aber aus ihren Briefen hat mir der Odem der Ewigkeit herausgeweht. Eine Liebe zu Jesus. Ich war neugierig, diese Schwester zu sehen, aus der so viel Liebe, keine Klage, kein Jammern, aber spürbare Dankbarkeit aus ihrem Brief herauskam. Und wo ich sie gesehen habe, Sophie hat sie geheißen, war ich erschüttert. Die konnte ihre Füße nicht mehr rühren. Sie konnte ihre Hände nicht mehr rühren. Konnte sie nur mühsam ein bisschen drehen und wenden. Musste zum Teil gefüttert werden. Wo ich die gesehen habe, habe ich zunächst einen Schock gehabt und wollte mit meiner Trösterei anfangen. Dann hat sie mich abgewimmelt. Hör auf, Bruder Wegner! Das habe ich vom Herrn. Und ich freue mich, dass ich es aus Gottes Herrn nehmen kann. Demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes. Ja, wenn man anerkannt ist, wenn alle gut von einem reden, wenn so viele springen, um die Wünsche von den Augen zu lesen, da kann man sich leicht demütigen. Und die waren nicht 38 Jahre, aber 25 Jahre schon in dem Zustand. Und in dem Haus habe ich noch einmal jemand gesehen, auch ein Märtyrer. Ich spreche über Märtyrer ohne Todesfolge, wenn ihr versteht, was ich meine. Das war die Tochter, die hätte eine gute Partie machen können. Aber sie hat von Gott gewusst, meine Aufgabe ist bei meiner Mutter, weil sie bei der Mutter eine Perle gesehen hatte. Eine Perle für die Ewigkeit. Ich kann es nur noch einmal rufen. Demütiget euch unter die gewaltige Hand Gottes. Du hast Gelegenheit, Gutes zu tun. Du hast Gelegenheit, Gott zu dienen. Du musst nicht nach Afrika, um von einer Mamba gebissen zu werden. Vielleicht ist es ganz nahe bei dir, ganz nahe, wo du wohnst, wo Gott dir die Möglichkeit gibt, zu tragen, zu lieben, herzlich zu lieben, Leid zu mildern, zu helfen, kleine, bescheidene Handreichungen tun. Das ist schon so viel. Seelsorgerlich kann ich behaupten, weil ich in tausender Leben hineingeschaut habe, es gibt Märtyrer ohne direkte Todesfolge. Wie sagt doch der Hebräerbrief einmal? Es gibt Leute, die wohnen in Höhlen, Löchern und Klüften, haben totale Entbehrung, verzichten auf ein Wunschleben, aber sind für Gott da, deren die Welt nicht wert waren. Menschen, die sich zubereiten lassen, Menschen, an denen Gott seinen Plan verwirklichen kann, das sind Menschen, deren sind die Welt nicht wert. Oh, dann werden sie glänzen wie Edelsteine so rein in des Heilandes Krone als Edelgestein. Noch eins und dann will ich zum Schluss kommen. Es war der bekannte Pastor Kemner. In seiner Ausbildungszeit wurde er nach Bethel geführt. Damals war noch der alte Bodelschwing. Ein Wunder Gottes für die ganze Erdenwelt. Ein Wunderaktion, eine Wundertat Gottes sondergleichen. Und da, als er durch die Hallen geführt wurde, wo die Behinderten waren, die schwer vom Leid Betroffenen, da kam eine Dankbarkeit in sein Herz hinein. Mann, wie viel Grund habe ich doch zu danken, dass ich mich gesund in meiner Wohnung bewegen kann. Und dann wurde er in einem besonders schwierigen Behindertenzimmer geführt. Und dann steht er vor einem Mädchen. Das war Lupus, das ist eine Art so wie ähnlich wie so wie Lepra, so ähnlich. Die war ganz zerfressen, das Gesicht zerfressen, die Hände waren voller Stümmel, die Füße waren geschädigt, totales hilflos. Da schaut er die Kleine an und dann sagt er zu dem Arzt: Ach, das ist ja furchtbar. Und er sagte, was ist furchtbar? Sprechen Sie die Kleine doch an, die hört. Und ein bisschen reden kann sie auch noch. Dann hat er gedacht, er probiert es, aber es war ihm so peinlich. Was soll er so einem Hilflosen Menschen sagen, wenn er gesund ist, alles funktioniert bei ihm. Und so ein hilfloses Wesen, was soll er sagen? Dann hat er gefragt, ja Mädel, wie geht's dir? Und er war ihm peinlich, wie kann man denn so eine Frage stellen? Er wäre am liebsten davon gelaufen. Dann kommt ein angenehmer Schock. Das Mädel fängt an zu singen. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Er liebt auch mich. Hat leuchtende Augen. Wenn dich eine Schnake gestochen hat, na wimmerst du. Wann kommen wir dahin, dass wir wirklich anfangen, unser Leben aus Gottes Hand zu nehmen? Er hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Und wenn du ein bisschen leiden musst, glaub mir, er ist bei dir, wie Jesus bei Stephanus. Gott helfe uns. Amen.
Liebevoll wacht Jesus über dir, jeden Schritt, jeden Tritt, den du gehst, so wie Mutter Liebe dich geleitet, ist er mit dir, jeden Schritt. Liebevoll macht Jesus.